Ja, schön, dass dieser Saal voll ist oder ziemlich voll ist. Das finde ich toll. Schön auch, wenn du online zuschaust. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich will dir eine Frage stellen. Die Frage lautet: Bist du bereit? Bist du bereit für die Tour, für die Reise deines Lebens? Bist du bereit? Ja. In den letzten Tagen hatten wir mehrfach Besuch da und es ging immer wieder um Reisen. Es ging darum, wo die Leute hinwollen oder wo sie waren. Mein Bruder, der da war, der von London berichtet hat, wo er eben mal kurz gereist ist und wieder zurückgekommen ist. Und ich wurde an eine Reise erinnert, die ich selbst gemacht habe, vor 8 Jahren inzwischen schon. Ich habe mir was ganz Verrücktes vorgenommen. Ich habe 1000 Kilometer mir gesetzt als Ziel, mit dem Fahrrad zu fahren. Ich weiß, das sieht man mir nicht an, ja. Aber ich habe es geschafft, unglaublich, gell? Also ich bin in Norddeutschland losgefahren und durch Dänemark, Schweden durchgefahren, an die Grenze mit der Fähre, auf eine Insel von Finnland, dann wieder zurück, Stockholm nochmal angeschaut. In den Süden gefahren von Schweden und dann oder ein Stück weiter südlich auf eine Fähre nach Danzig. Hab auch dort die Stadt angeschaut, ein bisschen was gesehen von der schönen Welt. Und ja, es war toll, aber es war auch wirklich eine Herausforderung. Es war eine Reise, die mich richtig viel gekostet hat, nicht nur finanziell. Und mir war klar, also auf so eine Reise, da muss man sich einstellen, da muss man sich vorbereiten. Und ich habe immer wieder vorher kleine Touren gemacht, um überhaupt ja das zu schaffen. 1000 Kilometer in ungefähr 10 Tagen, das war, oder sogar ein Tick weniger an Zeit, das war schon happig. Und ich weiß, wie ich nach den ersten 100 Kilometern mich auf den Boden geschmissen habe. Ich glaube, die Leute haben alle komisch geguckt. Ich lag einfach nur da, ich war einfach nur fix und alle. Und ich habe gedacht, wow, wir stehen noch viel bevor. Ja, das ist eine Reise, die mich irgendwie begleitet so in meinem Leben, wo ich sage, ja, das war irgendwie cool. Im Nachhinein ist eine tolle Erfahrung. Und ich will dir sagen, in deinem Leben gibt es, glaube ich, ganz viele Reisen, die du machst. Eine Reise, die bei uns, bei meiner Frau und mir so langsam beginnen wird, ist die Reise, dass ein Kind auf dem Weg ist und irgendwann kommt und dann ja, wird es eine neue Zeit. Aber auch da haben wir uns vorbereitet. Aber zu wirklich wissen, was auf einen zukommt, das tut man ja nicht. Ja. Also wir glauben, dass wir viel erleben werden, aber das wird spannend dann letztendlich werden, wenn wir es dann erleben. Und trotzdem bereiten wir uns vor und wir können jetzt so ungefähr sagen, ja, wenn ich die Predigt fertig gehalten habe, ich bin bereit, ja, dann bin ich bereit, dass es losgehen könnte. Ja. Aber eine Reise, die mein Leben noch viel mehr prägt als alles, was ich gerade gesagt habe, ist die Reise, unterwegs zu sein mit Jesus. Ich habe irgendwann entschieden, dass mein Leben mit Jesus verlaufen soll und das bedeutet für mich, er kann mit mir irgendwie mich wohin führen, wo ich vielleicht gar nicht geplant hatte hinzugehen. Viele Dinge in meinem Leben sind so gelaufen, dass ich gemerkt habe, also das hatte ich nicht so geplant, aber irgendwie hat es dann doch gut gepasst. Ein Bruder hat mich gefragt, wie ich an einen Job gekommen bin, wo es ja um schwere Traumata ging, wo ich begleitend tätig sein durfte. Und dann war es so, dann habe ich gesagt, ja, eigentlich weiß ich es auch nicht so richtig. Das ist so Schlag auf Schlag gekommen und dann war ich in der Situation drin. Und das ist eine Reise, zu der ich dich einladen möchte, gerade wenn du vielleicht sagst, so mit Kirche habe ich eigentlich nicht so viel am Hut. Es gibt eine Reise, die sich wirklich lohnt, nämlich ein Leben zu führen mit Jesus, mit dem lebendigen Gott und in dieser Reise unterwegs zu sein. Aber viele, die hier sind, haben diese Reise schon mal begonnen. Und diese Reise bedeutet, dass wir uns an Jesus orientieren, dass wir ihm nachfolgen, dass wir seinen Fußstapfen folgen. Und wir werden uns heute so ein bisschen was von der Reise anschauen, die Jesus durch diese Welt gemacht hat. Und wir werden merken, dass es was mit uns zu tun hat. Lukas 19 lese ich vor, ab Vers 35 aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Dann brachten sie, also die Jünger, das Jungtier, also eine Eselin, zu Jesus. Und sie warfen ihre Mäntel darüber und ließen Jesus aufsteigen. Während er so seinen Weg fortsetzte, breiteten andere ihre Mäntel auf dem Weg aus. Als Jesus an die Stelle kam, wo er den Weg vom Ölberg in die Stadt, wo der Weg vom Ölberg in die Stadt hinabführte, brach die ganze Menge der Jünger in Freudenrufe aus. Sie lobten Gott mit lauter Stimme für alle Wunder, die sie miterlebt hatten. Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Frieden dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der in der Höhe wohnt. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu: Rabbi, bring deine Jünger doch zur Vernunft. Doch er erwiderte: Ich sage euch, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Herr, und ich danke dir für den Text und ich bete, dass ich die Dinge so sage, wie du sie meinst, wie wir sie hören sollen. Amen. Ja, Palmsonntag, Alex hat es vorher schon angekündigt und er hat auch auf was hingewiesen, nämlich hier waren Leute da, auf eine Masse, die diesen Weg für Jesus bereitet hat. Jesus, er geht in die Stadt Jerusalem hinein. Und diese Leute, sie haben ja Palmzweige gelegt, deswegen Palmsonntag. Sie haben auch ihre Kleidung auf den Weg gelegt und einfach so einen roten Teppich für Jesus ausgerollt, könnte man sagen. Und ja, Jesus hat sich zu diesem besonderen Anlass einen Esel gemietet, ja, oder man könnte sagen, zu höheren Zwecken enteignet. Ich weiß nicht, ob er vorher nachgefragt hat. Aber jedenfalls war das hier was ganz Besonderes. Und die Leute haben das gemerkt. Sie hatten nämlich auch noch so ein bisschen die Vorstellung, okay, wenn da jemand mit einem Esel kommt, dann ist das was Besonderes. Zacharia 9, Vers 9 und 10, da steht: Gerecht und ein Retter ist er, demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, dem Jungen einer Eselin. Und Jesus kommt jetzt mit diesem Esel und macht sich auf den Weg. Und die Menge denkt sich, jetzt endlich geht's los, endlich kommt der König, auf den wir warten. Aber sie hatten so viele Vorstellungen mitgebracht und diese Vorstellung hat Jesus dann nicht erfüllt und letztendlich haben auch einige von diesen Leuten sicher dann irgendwann gerufen, kreuzige ihn. Aber wie hat es Jesus erlebt? Jesus, er ist ja eigentlich schon die ganze Zeit im Dienst gewesen für Gott. Er hat viele Wunder getan. Aber das religiöse Zentrum war Jerusalem. Dort, wo eigentlich seine Kritiker am lautesten waren, das war die Stadt, in die er jetzt geht. Und er hatte in seinem Leben schon einiges durchgemacht. Es gab schon Situationen, wo man ihn auch töten wollte. Aber er ist eigentlich immer gut davongekommen. In der Bibel heißt es, seine Stunde war noch nicht gekommen. Und jetzt hat er seinen Jüngern schon ein paar Mal erzählt, passt auf, wir werden nach Jerusalem gehen, bereitet euch vor und stellt euch mal darauf ein, dass ich getötet werde und dass ich wieder auferstehe. Und er hat es natürlich immer gesagt, der Menschensohn wird es machen und die Jünger haben das vielleicht auch so verschachtelt, nicht ganz verstanden. Aber Jesus hat diese Reise vorbereitet für seine Jünger und gesagt, Jungs, es kommt eine schwere Etappe für euch. Und Jesus marschiert in diese Stadt ein. Man müsste sagen, er marschiert nicht ein, er kommt ja friedlich. Ja. Im Gegensatz zu Mohammed hat er nicht Krieg geführt, sondern Jesus kommt als der Friedenfürst und so feiern ihn die Leute auch, als den, der den Frieden bringen soll. Aber wo Jesus hingeht, ist eigentlich die schwerste Zeit seines Lebens. Er geht hinein in die schwerste Zeit seines Lebens, in die schwerste Woche oder wie lang es auch war, aber er geht in eine Situation rein, wo es mehrfach für ihn wirklich herausfordernd ist, wo nochmal die richtig unangenehmen Fragen kommen. Ja, ich meine, manchmal denke ich mir bei irgendwelchen Talkshows, also da möchte ich nicht sitzen. Die Frage, die möchte ich nicht beantworten wollen. Ja, und so wird Jesus genauso gelöchert und man stellt ihm Herausforderungen, eine Herausforderung nach der anderen. Man könnte sagen, es ist eigentlich eine Zeitenwende für Jesus. Es ist wirklich die Zeitenwende seines Lebens, wo auf einmal alles anders wird. Und ja, so habe ich mein Thema auch genannt, Zeitenwende bei Jesus, weil Jesus hier in diese Karwoche hineingeht. Aber Jesus kommt, für Jesus ist es nicht überraschend. Für ihn ist es nicht eine Situation, in die er jetzt aus Versehen irgendwie hineingeraten ist, sondern er weiß ganz genau, was er tut. Ja. Wie gut ist, wenn man in Krisen weiß, was man tut. Das ist ja gar nicht so einfach. Aber Jesus weiß, was er tut. Und Jesus geht in diese Woche hinein. Und ich habe vorher schon gesagt, wir sind dazu gerufen, mit Jesus zu leben. Und das bedeutet auch, wir sind gerufen, in seine Fußstapfen hineinzutreten. Mit ihm einen Weg mitzugehen. Ja? Und wir können oder wir müssen uns an verschiedenen Situationen unseres Lebens entscheiden, gehen wir jetzt gerade einen Weg mit Jesus oder machen wir das nicht? Und gerade in Krisen, finde ich, entscheidet sich das, wo wir eigentlich stehen und wie wir es machen. Und Jesus beginnt hier an diesem Palmsonntag eine Reise mit vielen Emotionen, mit ganz, ganz viel Emotionen, Gefühlen, die er hat bei verschiedenen Stationen. Und ich werde uns heute 4 Stationen von Jesus, aber einfach auch die 4 Emotionen oder 4 Emotionen von Jesus rausgreifen, die Jesus in dieser Zeit hat. Weil ich glaube, manchmal ist es dran, genauso zu fühlen wie er. Genauso, genau dasselbe im Herzen zu haben, was er in dieser Situation im Herzen hatte. Aber zurück zu diesem Palmsonntag. Jesus, er ist mit seiner Masse unterwegs. Und es gibt viele Leute, die offensichtlich verstanden haben, ja, Jesus, dieser Moment ist, also Jesus ist so würdig, dass wir mal unsere Mäntel hinlegen. Und viele sind mitgegangen. Und Jesus weiß, was ihn erwartet, aber Jesus lässt sich auf diese Situation ein. Er lässt sich richtig auf diese Situation ein und es kommen die Kritiker und hier stehen sie schon. Und jetzt sind sie schon da und sagen, hey, bring doch die Leute ein bisschen zur Vernunft. Was ich meine, was soll denn das? Du kommst hier nur mit einem Esel, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Und sie haben es nicht haben wollen, sie wollten es auch nicht akzeptieren, dass Jesus hier so reinkommt. Und Jesus sagt, passt mal auf, wenn die Leute das nicht tun, dann würden die Steine schreien. Und was Jesus hier klar macht ist, es gibt absolut Grund zu feiern, wenn ich komme. Wenn ich komme, dann ist es ein Moment, der Freude auslösen darf bei den Menschen. Und wenn diese Freude nicht erlaubt ist, dann stimmt was nicht, dann stimmt was gewaltig nicht. Und so entscheidet sich Jesus letztendlich dieser Freude, an dieser Freude teilzuhaben und mitzumachen. Und das ist so die erste Emotion seines Lebens in dieser Zeitenwende ist Freude, weil er weiß, dass es was ganz Besonderes ist, was für ihn, für Gott was ganz Besonderes ist, wenn Menschen ihm nachfolgen. Die Bibel sagt, es wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der umkehrt und Buße tut und viel mehr Freude als über 99, die diese Buße vielleicht nicht so, nicht sehen, dass sie sie brauchen. Ich weiß nicht, wie du dir Jesus vorstellst. Ich bin aufgewachsen mit einem Jesus, der ich habe nicht so viel darüber erfahren, wie Jesus eigentlich doch emotional sein konnte. Aber ich glaube, und wenn ich wenn man genauer hinschaut, merkt man, dass Jesus ganz schön viel eigentlich an Emotionen mitbringt. Und Gefühle sind meiner Meinung nach nicht das, wo wir unser Leben unbedingt aufbauen sollten, aber Gefühle sind immer ja so Ausdruck von etwas, was in unserem Herzen ist. Es ist Ausdruck von dem, wo wir vielleicht hinwollen. Und was Jesus hier zeigt, ist, Freude ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der Nachfolge. Freude ist ein ganz, ganz wichtiges Motiv dieser Menschen. Und diese Freude ist unauslöschlich. Wenn die Menschen diese Freude nicht hätten, dann würden die Steine jetzt anfangen, zu leben und zu jubeln, wie auch immer. Keine Ahnung. Aber es würde was passieren. Vielleicht würde auch Gott Gericht üben, weil diese Freude nicht stattfindet. Aber er sagt, die Freude ist so wichtig. Gott ist kein gefühlloser Gott. Und was wir brauchen, ist diese Freude an ihm. Eine große Kritik, die Nietzsche mal geäußert hat, ist, die Christen, die müssten erlöster aussehen. Die müssten sich mehr freuen. Und manchmal ist es vielleicht unsere Aufgabe. Ich habe in der Zeit meines Lebens war ich sehr, also ich würde jetzt mal sagen, ich bin vom Typ her eher melancholisch und ich musste lernen, irgendwann zu sagen, ja, ich freue mich an dem, was Gott mir schenkt. Ich freue mich an dem Leben mit Gott. Ich freue mich an ihm ganz neu. Und ich merke, dass uns diese Freude manchmal verloren geht. Ich merke, dass uns diese Freude manchmal abhanden geht. Auch Jesus hätte jetzt schon weinen können und kurze Zeit später weint er ja auch. Ja, das sind die nächsten Verse. Aber Jesus freut sich erstmal mit diesen Leuten. Die Freude an Gott, sagt die Bibel, ist unsere Stärke. Und die Frage ist, hast du diese Freude noch, wenn du an Gott denkst? Hast du diese Freude, wenn du an ihn denkst? Und wenn nicht, dann empfehle ich dir auch nochmal Alex' Predigt von vor 2 Wochen zu dieses Thema Dankbarkeit. Da kommt die Freude oft her. Geh diese Dinge an, finde die Freude neu für Gott. Für mich war eine dieser Punkte, wo ich gesagt habe, ich will mich eigentlich auch mehr noch freuen an Gott, ist, dass ich mir ein Klavier angeschafft habe, also kostenlos auf eBay Kleinanzeigen gefunden habe und hey, jetzt mache ich viel mehr Lobpreis als vorher. Hey, Freude ist so ein wichtiger Teil der Nachfolge. Aber Jesus geht noch weiter und Jesus geht einen Weg, der bei der Freude nicht endet. Und das Problem ist, wir hätten manchmal, glaube ich, am liebsten nur diesen Part von der Freude. Wir hätten manchmal nur Freude gern, wenn wir an Nachfolge denken. Und die Menschen, die hier mitgelaufen sind, die mussten Jesus eigentlich nicht weiter folgen oder sie haben zum Teil, sind sie Jesus nachgelaufen, aber sie sind ihm nicht gefolgt. Ja, es gab viele Menschen, die sind auf dieser Reise, die Jesus durch sein Leben machte, sind sie gekommen und es war schön. Und als es nicht mehr so schön war, als vielleicht mal keine Wunder passiert sind, als Jesus ein bisschen provokant war, da sind sie wieder gegangen. Ja. Und ich glaube, dass das eines der Entscheidungen ist, die du treffen musst. Bist du bereit? Bist du bereit, dich an Jesus zu freuen? Das ist das Erste. Aber bist du bereit, dann auch mit ihm weiterzugehen? Und das Zweite, was Jesus hier hat, ist Traurigkeit. Die nächsten Verse heißen, als er näher kam und die Stadt vor sich sah, weinte er über sie und sagte, wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir Frieden bringt, doch du bist blind dafür. Und so ist mein zweiter Gedanke, die zweite Station von Jesus ist Traurigkeit. Und es ist eine Traurigkeit, die da ist, obwohl Gott ein Gott ist der Liebe. Ja, ich glaube, das verstehen manche Menschen nicht. Manche Menschen denken, ja, Gott ist doch gut zu uns, Gott mag uns doch alle. Was ist sein Problem? Und Gott hat ein Problem. Jesus hat hier ein Problem. Er sagt, hey, wenn ihr das erkennen würdet, was euch Frieden bringt, wenigstens jetzt, wenigstens heute noch irgendwie verstehen, was euch den Frieden bringt. Es reicht nicht, dass wir uns an irgendwas freuen, sondern an dem Frieden mit Gott. Und diese Verbindung mit Gott, die müssen wir irgendwann mal verstehen und begreifen. Und Jesus sagt, diese Verbindung besteht nicht. Und das macht mich zutiefst traurig. Das macht mich zutiefst traurig. Und Jesus, trauert hier an der Stelle um die Menschen und um ihre fehlende Verbindung zu Gott. Und ich finde, dass die zweite Sache, die so wichtig ist, ist, dass wir in unserem Leben an manchen Punkten traurig werden. Ja. Also einerseits ist die Freude ein Auftrag an uns. Im Philipperbrief lesen wir das immer wieder. Und auf der anderen Seite steht in Jakobus 4, Vers 9, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Klagt und trauert und weint. Euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Ich weiß nicht, ob du diese Stelle schon mal gelesen hast, aber manchmal will Gott, dass du traurig bist. Und ich habe da gerade auch eine Situation, habe ich so im Kopf oder in Erinnerung, wo eine Person auch traurig war, weil Dinge in ihrem Leben schiefgelaufen sind. Aber es hatte mit Sünde zu tun und ich habe dieser Person aufmerksam gemacht, hey, weil es mit Sünde zu tun hat, es ist ein Weg, bis du wieder in der Gemeinde dienen kannst. Es ist ein Weg, wieder in den Dienst hinein in der Gemeinde. Und die Person hat gesagt, soll ich jetzt traurig sein die ganze Zeit, so mehr oder weniger? Soll ich jetzt so lange trauern? Und ich habe es nicht gesagt, aber ich habe es gedacht. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Wenn wir uns von Gott abwenden, wenn die Beziehung mit Gott schwierig ist, dann ist es ein Grund, traurig zu sein. Und der nächste Vers ist dann in diesem Jakobus, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Es braucht manchmal eine Phase, dann müssen wir nicht in der Gesetzlichkeit hineinkommen, aber es braucht manchmal das, dass wir das Ausmaß erkennen von dem, was schiefgelaufen ist und dass wir traurig sind. Und Jesus ist traurig über alle Beziehungen, die zwischen Gott und dem Menschen nicht funktionieren. Und ich merke manchmal, war ich auch traurig, so nach einem Streit mit meiner Frau. Und irgendwann, ich erinnere mich an eine Situation, da bin ich spazieren gegangen und dann kam so ein Gedanke, ich glaube vom Himmel, der hieß, deine Traurigkeit im Moment ist nur Selbstmitleid. Ja, du bist gerade nur traurig über dich, aber über das, was die andere Person an dir getan hat. Ja. Aber du bist nicht traurig über das, was du der anderen Person getan hast. Und schau mal, ich bin traurig über das, was du der anderen Person getan hast. Traurigkeit trotz Vaterliebe. Ja, Gott vergibt. Und gerade deswegen sind wir traurig. Und Jesus ist traurig, in dem Fall stellvertretend, weil er merkt, das wird nicht begriffen. Dieser Friede mit Gott, der wird nicht begriffen, der wird nicht angenommen. Und das, ja, führt ihn, das rührt ihn zu Tränen, das bringt ihn zum Heulen. Und dann sieht man eigentlich, wie wichtig ihm das ist, wie wichtig ihm ist, dass wir diese Reise mit ihm gehen, dass wir unterwegs sind mit Jesus, dass wir diesen Frieden mal begreifen. Und Jesus geht weiter in diese Stadt hinein und jetzt gehen wir einen Schritt weiter aus diesem Palmsonntag raus, was nächste Woche auch, ja, wir vertiefen. Jesus kommt in die Stadt rein. Und in dieser Stadt fängt es an, dass Menschen, ja, dass er mit den Menschen redet, dass er die Pharisäer nochmal wahrnimmt. Und er fängt an, über Dinge ärgerlich zu werden. Es gibt so manche Zeilen, wo er den, ja, wo er nochmal zeigt, was ihm nicht gefällt, was ihm an dieser Stadt nicht gefällt. Und eine ganz ausdrucksstarke Situation ist die, dass er in den Tempel reinkommt. Und im Tempel ist es so, dass viel verkauft wird. Und in diesem Tempel musste ja auch was verkauft werden. Das heißt, im Vorhof wurde was verkauft, nämlich für die ganze Opferzeremonien. Und deswegen ging es in diesem Bereich viel um Geld. Und es ging ganz, ganz viel darum, wie jeder Einzelne da vielleicht auch seinen Beitrag oder seine Zuwendung an Gott bringt. Aber Jesus sieht, dass hier eine Schräglage ist, dass hier was nicht gepasst hat. Und er sagt, er wirft zumindest mal die Leute raus, das lesen wir ganz deutlich. Und er sagt, jetzt habe ich die falsche Seite. Okay. Und er sagt zu den Menschen, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Und ich weiß nicht, ob wir uns Jesus so vorstellen. Also vielleicht war Jesus ein Choleriker, aber er wird hier zornig, aber er sündigt nicht. Ja? Wenn wir zornig werden, ist es manchmal ein bisschen kritisch, aber es gibt manchmal Grund, tatsächlich zornig zu werden. Jesus wurde zornig und er hat gesagt, hier stimmt was nicht. Mein Haus soll ein Bethaus sein und was ihr hier macht, das geht überhaupt gar nicht. Es gibt da verschiedene Theorien, warum der das gemacht hat. Es gibt die Theorie, dass durch diese Händler der Weg versperrt wurde, dass Menschen, die sich nicht leisten oder Menschen aus dem Ausland dann eben keinen Zugang gefunden haben zu dem Tempel. Das wissen wir nicht. Aber was wir hier sehen ist, Jesus hat einen Zorn, weil eines der höchsten Werte, nämlich dass Anbetung passiert, dass das das Zentrum ist der Gläubigen, dass Anbetung der Zentrum ist der Gläubigen, dass dieses Zentrum verrutscht ist, verschoben war. Hier hat was auf jeden Fall nicht gestimmt und Jesus reagiert zornig. Und er hatte sich wahrscheinlich im Griff und trotzdem war er zornig. Und das finde ich wichtig, weil wir doch manchmal Liebe ein bisschen falsch verstehen. Ich glaube, dass Jesus vollkommen Liebe hatte für diese Menschen und dass er trotzdem zornig war. Ich glaube, dass Jesus diesen Menschen auch genauso eine offene Tür zeigen wollte zum Leben. Und trotzdem, wirft er alles durcheinander in ihrem Leben. Sie waren da als Händler und sie hatten sich vielleicht vorgestellt, dass Jesus, dass sie diesen Job eben ganz lange machen können. Vielleicht, dass so ein Mann wie Jesus da irgendwie ja dann auch nochmal einen größeren Betrag gibt, dass sie das Richtige tun. Aber sie haben nicht das Richtige getan und das macht Jesus zornig. Eine Station in deinem Leben ist Freude in der Nachfolge. Eine Station ist Traurigkeit, aber auch eine Station ist Zorn in manchen Situationen. Und ich glaube, bei diesem Zorn müssen wir aufpassen, da müssen wir uns fragen, wie gehen wir damit um? Aber wir sollten Zorn, es sollte uns zornig machen, wenn Prinzipien Gottes verdreht werden. Es sollte uns zornig machen, wenn Sünde normal wird und selbstverständlich wird und Christen es egal finden, wenn die Dinge falsch laufen. Es sollte uns zornig machen, weil dieser Zorn uns dazu bewegt, Dinge klarzustellen. Was Jesus hier macht, ist nicht Leute niederzumachen, sondern Jesus stellt Dinge klar. Und dafür brauchen wir manchmal Zorn. Und das Vierte, was wir sehen, ist der Weg, den Jesus dann ans Kreuz geht. Und hier kommen natürlich viele Emotionen hoch. Hier kommen, es ist eine ganze Angst auch vor diesem Weg natürlich im Vorhinein. Aber eine Emotion von Jesus, die ich rausgreifen möchte, ist, er hängt am Kreuz und er ruft Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist Sehnsucht, Sehnsucht nach den Menschen. Und es ist so komisch, weil es sind genau die Menschen, die ihn ans Kreuz bringen. Es sind genau die Menschen, die brutaler nicht sein könnten. Ja? Es sind die Kriegsverbrecher seiner Zeit fast schon, ja, wenn man den Krieg mal auf Gott bezieht. Und es ist in dieser Weise schlimm, wie wir das im Moment von Menschen verurteilen, die sowas tun. Und so brutal und so schlimm es ist, hat Jesus einen Wunsch, nämlich Vergebung. Er hat einen Wunsch für diese Menschen, genau für diese Menschen, genau für die, die so schlimm sind, Vergebung. Aber das ist seine Sehnsucht und die drückt er aus am Kreuz. Das ist so unglaublich, das ist so, ja, verrückt irgendwie. Und diese Sehnsucht ist eine Sehnsucht trotz Ablehnung. Wir haben letztens den Film geschaut, Honecker und der Pastor, finde ich sehr interessant. Ja, da ist der Ex-Kanzler der DDR, der einfach so viel, also eine DDR geführt hat, in einer Weise, die so vielen Menschen Schaden angerichtet hat, wo so viel schief gelaufen ist. Und er hat sich da eigentlich, er war mitverantwortlich, ja klar. Und dann ist natürlich klar, dass er dieses Amt nach dem Zerfall der DDR nicht weiter hat. Aber nach dem Ende der DDR. Und er braucht einen Wohnplatz. Und ein Pastor nimmt ihn auf. Und nicht leichten Herzens. Ja, es war ein Pastor der DDR. Er wusste, er hat genauso das alles mitgekriegt. Sie haben unter Stasi und so weiter, haben sie gelitten in diesen Orten. Und er nimmt ihn auf und die Frau und er beten dann, dass Gott ihnen diese Kraft schenkt, weil sie haben sie nicht. Ja. Es ist nicht menschlich, so zu reagieren. Aber es ist die Sehnsucht, eine offene Tür zu zeigen, einem Menschen, der vielleicht diesen Weg gar nicht gehen wird. Die Sehnsucht, dass dieser Mensch Veränderung erlebt. Die Sehnsucht, dass diese offene Tür zu Gott irgendwann mal vielleicht genutzt wird. Und in dem Film sieht man, dass es eben nicht genutzt wird, dass der Pastor einen Atheisten im Haus hat, der nun mal Atheist ist und auch die ganze Zeit bleibt. Und manchmal ist es genau so. Aber es ist die Sehnsucht, die Gottes letztendlich, die ihn hilft, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, dass Jesus möchte, dass wir uns auch von dieser Sehnsucht anstiften lassen. Dass an manchen Stationen deines Lebens ist es wichtig, dass du Sehnsucht hast. Sehnsucht trotz Ablehnung. Obwohl die Menschen ihre Ablehnung zeigen, obwohl du vielleicht auch selber Ablehnung hast gegen diese Menschen, dass du Sehnsucht hast, dass sie in Beziehung, in Frieden mit Gott hineinkommen. Und Sehnsucht zu haben, wenn jemand gegen uns ist, ist ziemlich schwierig. Ich habe einen Mann kennengelernt bei einem Männerseminar und der hat seine Geschichte erzählt und er ist Ehemann gewesen ganz lang und ich glaube 3, 4, 5 Jahre und seine Frau kam, hat diese Ehe nicht mehr gewollt, hat ihn verlassen. Er hatte Gemeindedienst und so weiter und das war auch noch zu einer Zeit, wo man, ich sag mal, noch ein bisschen härter auch mit sowas umgegangen ist und er wurde natürlich, irgendwo ist ja auch verständlich, dass seine Ämter erstmal niederlegen sollte. Und so ist es auch gewesen. Er ist weiter im Glauben geblieben, er ist weiter Christ geblieben. Er hat seine Aufgabe verloren, aber er hat vor allem seine Frau verloren. Aber er wollte es nicht. Er wollte es nicht, die ganze Zeit nicht. Und sie ist so ihren eigenen Weg gegangen und irgendwann ist sie sehr schwer krank geworden. Und dann hat er sich angeboten und dann hat er sie gepflegt. Und dann hat er diesen diesen Part übernommen, zu sagen, ja, ich habe mich für dich entschieden und meine Entscheidung bleibt. Mein Ja, meine Sehnsucht zu dieser Beziehung, zu dieser Liebe bleibt. Und das finde ich ist enorm herausfordernd, das ist krass, ja. Aber das ist so etwas, was wir nur tun, vielleicht auch, weil wir es verstanden haben, dass Jesus mit uns gehen will, weil wir verstanden haben, dass Jesus mit uns in solchen Situationen ist, dass wir ihm widerspiegeln, wenn wir so handeln. Jesus hatte diese Sehnsucht trotz Ablehnung. Und es begleitet seine letzte Etappe. Und das ist die Motivation am Ende, als er aufersteht, dass die Menschen ihn kennenlernen. Er sagt zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt. Die Reise geht weiter mit euch. Und so geht die Reise mit jedem Einzelnen von uns weiter. Und die Frage ist, bist du bereit? Bist du bereit? Nochmal meine Frage vom Anfang für den nächsten Schritt. Bist du bereit für die Station? Ich weiß nicht, was bei dir gerade ansteht. Vielleicht ist es, dich wieder neu zu freuen über Gott. Was hindert diese Freude? Bist du bereit, traurig zu sein, weil es gerade dran ist, traurig zu sein? Den Weg der Traurigkeit zu gehen, um dann wieder, ja, von Gott erhöht zu werden? Bist du bereit, zornig zu sein und diesen Zorn richtig zu gebrauchen? Dinge klarzustellen aus diesem Zorn heraus? Und bist du bereit, ja, Sehnsucht zu haben, dass Menschen in Beziehung kommen, in gesunde Beziehungen hineinkommen, in gesunde Beziehungen mit Gott hineinkommen? Es gab eine Situation, wo ich Gott, ja, wo mir Gottes Stimme so klar war, so deutlich war, wie ganz selten. Und es war, als ich so ein bisschen meine eigenen Wege gegangen bin und ich dann im Gebet war und gesagt habe, Gott, ich weiß gerade nicht, wie sieht es eigentlich aus, was soll ich tun? Und du siehst mich, du weißt ja eh, was ich tue und so, aber ich hab ihn gefragt und dann kam so ein ganz sanfter Gedanke, der gleichzeitig so unglaublich herausfordernd ist. Und dieser Satz war, geh den schweren Weg. Und es ist was mich sehr begleitet, weil ich merke, an manchen Punkten ist es leichter zu sagen, ja, ich tue jetzt halt, was für mich gerade vorteilhaft ist. Was jetzt gerade vielleicht mir am meisten hilft, ja. Und in der Politik ist man gerade, glaube ich, total enttäuscht und bestürzt darüber, dass wir den Weg des geringsten Widerstands gegangen sind in Vergangenheit und uns in Abhängigkeiten begeben haben und so weiter. Ihr kennt die Talkshows und so. Und manchmal ist es dran, den schweren Weg zu gehen. Und Gott sagt in manchen Situationen, geh den schweren Weg mit mir. Geh den schweren Weg. Geh diese Station, auch wenn sie dir gerade nicht gefällt. Amen. Ja, Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für den Gottesdienst und auch für die Herausforderung, die du jedem Einzelnen von uns stellst, Herr. Ich danke dir, dass du mit uns weitergehen willst, Herr. Herr, wir wollen nicht die sein, die ja nur nachgelaufen sind und dann aber dir gar nicht wirklich gefolgt sind, Herr. Wir wollen nicht die sein, die dich mit ans Kreuz bringen, sondern wir wollen eigentlich mit dir unterwegs sein, Herr, auch wenn es schwer ist und wenn, ja, wenn es manchmal nicht so einfach ist, in deine Fußstapfen zu treten, Herr. Herr, schenk uns diese Bereitschaft, schenk uns neu eine Leidenschaft für dich, eine Liebe für dich, Herr. Und zeig du uns, wo du uns im Alltag gebrauchen willst, Herr. Amen.